Fondsgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds mit Björn Drescher und seinen Gästen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Die heutige Folge ist überschrieben mit KGB gestern, heute und morgen. Mein Gesprächspartner ist Uwe Webel, ehemaliger Ministerialrat des Bundesfinanzministeriums und mittlerweile ein freier Mitarbeiter der Firma Drescher & Zieh, derjenige, der uns hier ein bisschen zusätzlichen Sachverstand über den vorhandenen hinaus verleiht. Freue mich, dass du hier bist. Du bist für dieses Unternehmen jetzt als ein, nennen wir es mal, Inhouse-Consultant tätig. Und das, was die Zuschauer mit Sicherheit am Anfang mal interessiert, ist ein Ministerialrat im Bundesfinanzministerium. Was macht der denn eigentlich, bevor der im Ruhestand ist und zu Drescher & Zieh kommt?
Ja, schönen Dank. Das ist jetzt schon 4 Jahre her. Inzwischen bin ich also als Rechtsanwalt zugelassen, nur der Form halber, damit man auch sieht, dass alles seine Ordnung hat. 4 Jahre her, da hat man natürlich schon einiges verdrängt. Aber so ein bisschen erinnert man sich schon noch. Das ist je nach Abteilung, hat er auch verschiedene Abteilungen, aber sagen wir mal jetzt die letzte Finanzmarktabteilung, ist es inzwischen zu 95% Brüssel-abhängig. Wenn nicht schon fast 100%. Das heißt natürlich eigentlich, dass man trotzdem noch was zu tun hat. Man soll ja die deutschen Interessen mit wahrnehmen. Aber so für die alte Vorstellung, dass alles mit dem nationalen Gesetzgeber stattfindet, das ist inzwischen überholt. Spätestens in der Finanzmarktkrise. Das ist für viele Marktteilnehmer am Anfang nicht so einsichtig, weil sie immer denken, Deutschland könnte das doch ein bisschen anders machen. Aber das ist halt anders geworden. Ja, ansonsten den Tag ist natürlich klar, man hat die Abgeordneten, einerseits die im Bundestag, die auch inzwischen lernen mussten, dass sie nicht mehr alles zu sagen haben. Ist auch nicht so einfach für die. Ich glaube, inzwischen haben sie das aber verstanden, weitgehend. Dann natürlich die europäischen Abgeordneten. Dann muss man mit der Kommission sich gutstellen, in Anführungsstrichen. Ja, und dann hat man natürlich noch die Lobbyisten, die vielen, die es in Berlin gibt.
Wenn ich Finanzministerium höre, dann habe ich immer zwei Dinge vor Augen. Einmal, dass viele sagen, Finanzminister zu sein, ist wahrscheinlich einer der schlimmsten Jobs, die man in Deutschland haben kann. Und ich habe gehört, die haben so lange Flure da. Das ist das Gebäude mit den längsten Fluren in Berlin. Stimmt das?
Ja, das ist, weil das das ehemalige Reichsluftfahrtsministerium ist, was 1934 bis 1936 in 2 Jahren gebaut worden ist, ein Riesengebäude. Beim Berliner Flughafen heute unvorstellbar, dass man das in 2 Jahren geschafft hat. Und die langen Flure sind tatsächlich so und die sind auch denkmalgeschützt, dass man, also wer mit Rollerspeed, der kann da am Wochenende durchrasen. Natürlich alles nicht erlaubt, aber der einfache, ja klar ist ein Finanzminister kein einfacher Job, also ich möchte nicht mehr tauschen. Mich hat aber auch keiner gefragt, deswegen ist diese Antwort relativ einfach zu sagen. Der Hauptgewicht des Finanzministeriums liegt natürlich immer noch im Haushalt, also bei der Einnahmenseite, aber, oder Ausgabenseite, wenn man so will. Aber die Ausgaben müssen ja vorher auch eingenommen werden, solange man wenigstens eine schwarze Null haben will. Und die Einnahmen sind einerseits die Steuern, das sind die verschiedenen Steuern, und ich habe zeitlang eben auch Verbrauchsteuern gemacht, also Erdgas, Erdöl, Tabak und so weiter. Und dann gibt es eben diese Seite, die wir ja heute drüber sprechen, dieser Finanzmarktbereich, der war früher auch gar nicht im Finanzministerium. Und viele sagen auch, da gehört er nicht hin, da gehört er nicht ins Wirtschaftsministerium. Da war er früher, da sieht man, wenn man alt wird, das war unter Schiller, Flüsch und Pfumm, das ist lange her. Aber das hat den Vorteil, weil natürlich dann manches Mal was gegenüber, wenn es auf Ministerienebene, auf Ministerebene ist, manche Sachen besser durchzusetzen sind. Und das merkt man in Deutschland sehr oft. In dem ganzen Bereich ist ja immer alles sehr steuerabhängig. Und das ist natürlich nicht so einfach, innerhalb eines Hauses gegen die eigene Steuerabteilung sich durchzusetzen.
Wenn man sich jetzt die Struktur vorstellt, dass der Minister, unter dem Minister sind die Staatssekretäre, 2 können aber auch mehr sein, und darunter sind die Ministerialräte. Wenn man diese Struktur jetzt mal beschreibt, dann meine Frage, wie viele Ministerialräte unter den Staatssekretären gibt es und vor allen Dingen, welche Fachbereiche hängen darunter?
Ja, jetzt ist es natürlich unangenehm, jetzt zu verbessern. Es sind noch mehrere Stufen, wie zu befürchten. Also als ich mal anfing, gab es tatsächlich nur einen beamteten Staatssekretär. Man muss das erstmal, inzwischen gibt es viele, ich glaube drei. Je nach Größe des Ministeriums. Das ist natürlich auch ein großer Laden, muss man zugeben. Es gibt erstmal die parlamentarischen Staatssekretäre, das sind also Abgeordnete, die den Minister auf diesem Sektor entlasten sollen, und dann beamtete Staatssekretäre oder Staatssekretärinnen. Aber ich glaube, im Moment sind nur Männer. Und darunter gibt es dann die Abteilungsleiter, das sind auch noch politische Beamte. Und da gibt es diese verschiedenen Abteilungen, ich glaube inzwischen 9. Das ist immer abhängig auch von der Größe und was, wie es zugeschnitten ist. Das kommt bei jedem Neuen, kann das Ressort neu zugeschnitten werden. Damals unter Schröder wurde das für Lafontaine sehr groß erweitert. Da wurde das ein Riesenministerium. Dann die Europaabteilung und so weiter. Ein Teil ist wieder weggegangen. Und darunter ist eben eine Abteilung, ist dann eben hier diese Finanzmarktabteilung. Unter dem Abteilungsleiter gibt es noch Unterabteilungsleiter. Und dann kommt erst die Arbeitsebene. Es muss ja, gibt ja nicht nur Indianer, muss ja noch ein paar Ameisen oder, ja, also nicht nur Häuptlinge, sondern auch noch ein paar Indianer oder nur zu geben. Und dann, die Arbeitseinheit ist dann der Ministerialrat, der dann ein Referat hat, je nach Größe, mit mehreren Referenten, Referentinnen und Sachbearbeiter. Es kommt auf die Themen an.
Jetzt hat der eine oder andere, der davon gehört hat, spaßeshalber gesagt, ach, der Vater des KAGB, der ist jetzt bei euch. Eines der wesentlichen Projekte, die du in deiner Zeit im Ministerium mitbegleitet hast, war das KAGB und seine Entstehung im Vorfeld. Vielleicht sagst du uns mal ein bisschen was, warum dieses Werk sein musste und welche Bedeutung es dann in so einer Abteilung gehabt hat.
Ja, also das erstmal der Kürzel KAGB, viele werden es vielleicht gar nicht verstehen, was das heißt. Kapitalanlagegesetzbuch. Ist natürlich wunderschön, man muss ja auch immer sowas verkaufen. Buch hört sich immer gut an, es ist ja auch dick genug geworden. Ja, warum? Da muss man zurückgreifen auf die Finanzmarktkrise, ist ja schon wieder 10 Jahre her, wahrscheinlich kommt bald die nächste, aber nehmen wir mal die letzte große. Davor war die Welt so in Deutschland, dass es für den Fondsektor, und über diesen sprechen wir ja, den formellen Fondsbegriff gab, konnte man sich also freiwillig diesem Gesetz unterwerfen. Und auch auf europäischer Ebene waren nur die UCITS oder OGAF, also diese Wertpapierbereiche, geregelt. Alles andere, was es da noch kreuchte und fleuchte, mal etwas salopp ausgedrückt, also in Deutschland vor allen Dingen die geschlossenen Immobilien-Schiffsfonds und aber auch der ganze Bereich Private Equity, Venture Capital, der war nicht der BaFin-Aufsicht unterlegen. Der war unreguliert, der war nicht verboten, also war kein schwarzer Markt, sondern war ein grauer Kapitalmarkt. Ich betone das, weil manche Verbraucherschützer da zwischendurch mal Probleme hatten, weil sie dachten, wenn grauer Kapitalmarkt sei auch was Verbotenes. Nein, das ist eine Entscheidung des Gesetzgebers. Und er muss auch bei unserer Verfassung, muss er dann auch entscheiden, ob es überhaupt Sinn gibt, das zu regulieren. Und darauf zurückzukommen, gab es dann nach der Finanzmarktkrise den berühmten Spruch unserer Kanzlerin, das ist noch die gleiche wie damals, die gesagt hat, es soll nichts mehr unreguliert bleiben. Und dann kam eben auch sehr schnell in Brüssel die Entscheidung, vielleicht auch ein bisschen zu schnell, weil man nicht vorbereitet war, der Entwurf der AIFMD, ja, Alternative Investmentfonds Management Regelung, also in diesem Fall keine Verordnung, sondern eine Richtlinie. Und das heißt, Richtlinien sind immer noch dann national umzusetzen. Und da war eben die Frage, das war der Grundlage für die KGB. Und da ist immer noch die Frage, ja, warum hat man denn diese Richtlinie? Man hätte ja auch zwei Gesetze machen können. Eine für die OGAFs und eine für diese neue Management-Alternativregelung. Das war dann aber auch eine Besprechung mit allen den eben genannten Lobbyisten und Verbänden, die man ja möglichst mit ins Boot nehmen will, was nicht so einfach ist. Und dann wollen natürlich alle ihre Produkte möglichst so behalten, wie sie sind. Es soll eine neue Regulierung geben, aber möglichst soll kein Weh getan werden, was nicht immer gelingen kann. Sonst braucht es keine Regulierung geben, wenn man alles so belässt, wie es war. Das ja, das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann muss man immer noch sehen, was ich eben erwähnt hatte, die steuerlichen Auswirkungen in Deutschland. Damals war es immer noch so, dass das Investmentsteuerrecht 1:1 das übertragen hat, was im Investmentaufsichtsrecht geregelt war. Auch das hat sich inzwischen radikal geändert.
Wenn wir uns das mal in Erinnerung rufen, dann haben wir ja das Ganze auch vor dem Hintergrund der Finanzkrise. War die Finanzkrise der entscheidende Treiber in dem Bereich, was zu machen? Wir haben uns ja damals auch kennengelernt rund um dieses Thema Immobilienfonds, wo ja auch die Schließung der Immobilienfonds auch einen ganz erheblichen politischen Druck dann mit den Abwicklungen ausgelöst haben. War das dann vielleicht auch der Treiber, der es möglich gemacht hat, dass neue Gesetze so in dieser Art und Weise beschlossen worden sind?
Ja, das eine mit den offenen Immobilienfonds, die technisch dann ausgesprochen ausgesetzt waren, weil sie eben die vielen Rückgaben nicht bedienen konnten. Das war aber ein rein deutsches Problem, weil in anderen Ländern konnte man das auch kaum erklären. Das war auch in den EU-Verhandlungen sehr schwierig zu erklären, wie man eine Immobilie mit täglicher Rückgabe vereinbaren will. Also ein illiquides, eine Immobilie ist das illiquideste Asset, was es gibt, mit damals täglicher Rückgabe. Und das war nicht mein Vorwurf jetzt nur an die das verkauft haben, sondern das Gesetz hatte das sogar so vorgegeben. Also wenn man so will, damals ein gesetzliches Schneeballsystem in Anführungsstrichen. Das geht ja auch immer gut, solange es frisches Geld reinkam. Als dann aber die Finanzmarktkrise gab oder schon vorher, die Leute plötzlich in Panik ihr Geld abgezogen haben, und zwar institutionell, aber auch Kleinanleger, weil es dann eben die Masse ausmacht, kam es dazu. Das ist parallel gelaufen. Das andere kam dann durch Brüssel, salopp ausgesprochen, also die Kommission hat dann ja Vorschläge gemacht, relativ. Die hat dann den Vorschlag gemacht, und das ist ja das Problem, was bis heute nicht ganz gelöst ist, dass sie den materiellen Fondsbegriff genommen hat. Weil verständlich auf der einen Seite, wenn man die ganze Materie gar nicht richtig kannte, und das war damals so, was da alles eigentlich aufgelegt wird, weil es ein grauer Kapitalmarkt auch in anderen Ländern war, weitgehend, hat man dann gesagt, man macht einen materiellen Begriff, dass alle drunter fallen. Allerdings fallen dann manches Mal auch welche drunter, die gar nicht drunter fallen sollen. Nämlich die Abgrenzung, gerade bei Immobilien, zwischen einer Immobilien-AG, ja jetzt Deutsche Wohnen, und einem offenen Immobilienfonds oder geschlossenen Immobilienfonds, wenn man nicht mehr auf das Vehikel Rücksicht nimmt, und so ist ja diese Richtlinie ausgerichtet, dann ist das schwierig abzugrenzen. Das ist sicher auch einer der größten Nachteile gewesen, weil man so schnell sein wollte, schneller als USA, wenigstens als ersten Aufschlag, dass man gewisse Schwächen mit in Kauf genommen hat.
Jetzt ist es ja das Ziel der Regulierung eigentlich immer, die Finanzwelt besser zu machen, stabiler zu machen, Katastrophen, wie wir sie mit der Finanzkrise gesehen haben, zu vermeiden und die Beratung zu verbessern. Würdest du jetzt sagen, dass durch das KAGB die Welt besser geworden ist, die Kontrolle besser geworden ist, die Lage für denjenigen, der, ich sag mal, sein Geld investiert in Fonds, für den transparenter und sicherer geworden ist? Oder dass du sagst, eigentlich Kernprobleme sind nach wie vor nicht gelöst?
So, nach meiner Ansicht wird sich das richtig erst rausstellen, wenn es die nächste Finanzmarktkrise gibt. Hoffentlich nicht so wie in dieser Größenordnung, wird ja auch immer wieder etwas anders ausgestaltet sein, aber dann wird man sehen, ob diese Instrumente taugen oder nicht taugen. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall eine Verbesserung gibt an Transparenz, vor allen Dingen für den Sektor, der bisher unreguliert war. Da sind ja auch viele vom Markt verschwunden. Ja, so sagen wir mal bestimmte, die ohne Namen zu nennen, die Hotels in Berlin und an der Ostsee aufgelegt haben, die selber aus dem rheinischen Gebiet kamen, wo sie die Anleger nicht so viel Freude hatten, vielleicht der es aufgelegt hat, ja. Dann sieht man ja gerade mit den Schiffsfonds, dass das nicht alles so ganz schön war, weil die Deutschen oft immer nur gucken, ob sie angeblich Steuern zahlen können oder nicht. Es hat mal einer gesagt, der Sexualtrieb in Deutschland sei geringer als der Steuerspartrieb. Und das stimmt wohl so. So, das ist, glaube ich, sicher verbessert worden. Sicher für viele auch dadurch ein höherer Marktzutritt. Das ist ja mit Kosten verbunden. Zum Glück hat man dann aber hier gerade dann auch an national die Regelung gefunden, dass es für kleinere nur eine Registrierung gibt. Die brauchen also nicht die Vollzulassung. Für die Wertpapierfonds, also ich nenne es mal jetzt die BVI-Fonds, um es salopp zu nennen, da ist es vor allen Dingen für die Spezialfonds aufwendiger geworden. Die waren ja in der Vergangenheit von der BaFin nur formal reguliert. Ob das da immer im Stichwort Cum-Ex alles richtig gelaufen ist, wird man in Zukunft sicher nochmal genauer beobachten.
Du hast ja am Anfang gesagt, ein großer Teil der Gesetze oder zumindest der Richtlinien, die dann in nationale Gesetze umgewandelt werden, wird heute in Brüssel gemacht. Wie hat man sich dieses Zusammenspiel vorzustellen? Und ich frage das vor dem Hintergrund, du hast gerade selber gesagt, es gibt viele Spezialitäten in Deutschland, im wahrsten Sinne des Wortes, die Spezialfonds, die Immobilienfonds auch was, auch das darauf ist hingewiesen, was es im europäischen Ausland nicht gibt. Nichtsdestotrotz, da sitzen welche und machen in der EU Richtlinien und Gesetze für alle. Die Spezialfonds und die Immobilienfonds wären fast unter die Räder gekommen. Im letzten Augenblick hat man das noch vermeiden können, dass durch die entsprechenden Vorgaben das gar nicht mehr möglich gewesen wäre, diese Dinge hier in Deutschland so anzubieten. Die Fondsbranche hat daraus schon längst ihre Konsequenzen gezogen. Der BVI hat heute auch ein Büro in Brüssel und ist schon dabei, da vorne bei der Fertigung darauf aufmerksam zu machen, wo vielleicht auch nationale Besonderheiten deutscher Anbieter mit berücksichtigt werden müssen. Aber dieses Zusammenspiel zwischen, in Brüssel wird eine Richtlinie gemacht, und der nationale Gesetzgeber, ja, darf er das dann nur noch 1:1 umsetzen? Ist das ein Befehl? Und wenn das nicht gemacht wird, dann kommt gleich die Sanktionierung? Oder was bleibt da ein Interpretationsspielraum?
Der Ansatz ist, in der Vergangenheit sind sehr viele Richtlinien gemacht worden, mit einer gewissen Breite, also Handlungsspielraum noch für die Mitgliedstaaten. Das hat halt den Nachteil, dass es dann Aufsichtsarbitrage gibt, weil der eine etwas schärfer ist, der andere macht etwas mehr. Und dann hat es vor allen Dingen in Deutschland, die AFMD hat sich ja nur an Institutionelle gewendet. Wenn man die so 1:1 umgesetzt hätte, dann wären die ganzen Produkte wie offene Immobilienfonds und andere Sachen weggefallen. Und deswegen hat man hier ein sogenanntes Goldplating. Das ist ein schöner Ausdruck. Das heißt, dass man also mehr gemacht hat, als die Vorgabe aus Brüssel direkt war. Das hat natürlich viele Nachteile, weil es dann auch für diese Produkte keinen EU-Pass gibt. Zukünftig kommen jetzt auch immer mehr Verordnungen, ja, weil die Verordnungen werden unmittelbar. Und allein diese Verordnung, da kommt es noch darauf an, ob es eine auf den Punkt Harmonisierung gibt. Man darf da nicht weit vergessen, dass gerade auch in den letzten Jahren diese europäischen Aufsichtsbehörden gekommen sind. Es hat einen Vorteil, diese Aufsichtsarbitrage in der Vergangenheit zwischen Luxemburg, Deutschland und Irland und so weiter, die gibt es in der Form nicht. Da gibt es andere Gründe, vor allen Dingen steuerliche, die aber Deutschland selber zu verantworten hat. Wenn sie hier die Umsatzsteuer anders umsetzt, als die EU das eigentlich vorgibt und andere Mitgliedstaaten dazu sehen, ist das Problem rein deutsches Problem. Die reine Aufsichtsarbitrage auf der Vergangenheit ist durch diese europäischen Aufsichtsbehörden eigentlich weg. Dadurch, dass die aber auch immer mehr auf Level 3 nennt man das, also Level 1 ist diese Vorgaben aus Brüssel, ob nur Verordnung oder Richtlinie, ja. Level 2 ist dann diese Ausführungsverordnung oder Richtlinie wieder von der Kommission. Und dann gibt es noch Level 3, das sind in diesem Fall hier ESMA oder die anderen Aufsichtsbehörden für Banken und Versicherungen, meine ich jetzt mal, müssen die auch alle drei zusammenarbeiten. Wie jetzt bei der Taxonomie zukünftig. Das ist dann Level 3 und das führt dazu, dass sowieso immer der Handlungsspielraum immer kleiner wird. Wie gesagt, das sagte ich ja in der Einführung, für nationale Abgeordnete war das am Anfang nicht so einfach zu akzeptieren. Als sie sich damit beschäftigt hatten, war das in Brüssel schon gelaufen. Deswegen ist es schon richtig, dass die Lobbyisten in Brüssel tätig werden, weil man muss es vorher. Und ich meine, das Lobbyismus in diesem Mal als positiv, also nicht irgendwie sie zum Mittagessen auszuführen, sondern eben die Interessen der nationalen Besonderheiten da darzustellen, damit die mit berücksichtigt werden können, soweit das möglich ist. Das ist so die Veränderung, die jetzt stattgefunden hat, die man sicher auch bei der Novelle, die ja auch jetzt irgendwann mal ansteht, auch berücksichtigen muss.
Oh, das ist eine schöne Überleitung. Stichwort Novelle. Das Ganze muss ja immer auch der Realität angepasst werden. Und das nennt sich dann eben Novellierung, aber wir nennen es mal lieber eine Weiterentwicklung. Und das heißt, wenn wir uns das KAGB anschauen, welche Teile regelt es, also wenn man es in so Unterteile einteilen wollte, was sind die großen Sparten, die in diesem Gesetz geregelt sind und wo siehst du mit Blick auf die gesamteuropäische, aber auch die deutsche Sicht dann den Bedarf zu sagen, da muss ich eigentlich was tun, das ist noch nicht richtig erfasst.
Ja, dann fangen wir mal mit der EU an, kommen dann noch zu dem nationalen Teil. Es ist wie überall eine Revisionsklausel in diesen Richtlinien und Verordnungen drin, dass man sich das angucken muss. Die Kommission ist da nicht so begeistert bisher, weil verständlicherweise, auf der einen Seite verständlicherweise, auf der anderen Seite auch nicht, verdienen ja auch gut da in Brüssel, muss man sich auch mal ein bisschen damit beschäftigen. Aber auf der anderen Seite war es damals sehr schwer, dieses Ding überhaupt zu verabschieden. Das war nicht ganz einfach. Nachdem aber nun England wohl nun weg sein wird, ist natürlich dies wahrscheinlich etwas einfacher zukünftig, weil England sich eine andere Sicht hatte. Ob das für Deutschland immer gut ist, dass die englische Sicht wegfällt, bezweifle ich, aber es ist halt so, wie es ist.
Das klingt so, als wenn es liberaler würde.
Ja, also man kann manchmal die Mischung draus sehen. Manchmal waren die Engländer uns wesentlich näher, als vielleicht wir politisch auf Frankreich Rücksicht nehmen mussten, nenne ich es mal so. Ja. Das kommen wir auch darauf zurück, aber jetzt ist eine neue Kommission da, die hat zwar einen anderen politischen Schwerpunkt, aber nichtsdestotrotz wird auch dieses Thema weitergehen. Und da stellt sich jetzt genau die Frage, die jetzt sicher entschieden wird und nicht erst, wenn das Papier der Kommission da liegt, was mache ich? Und da glaube ich schon, dass der Einfluss von Frankreich sehr groß sein wird, nicht nur, weil der französische Kommissar, glaube ich, für den Bereich sitzen bleibt, in Anführungsstrichen sitzen bleibt, oder das ist der gleiche. Aber da kommt darauf an, was Frankreich möchte, gerade wenn England wegfällt, ob sie da durch bestimmte Regulierung Paris größer machen wollen. Erstmal haben sie ja schon in Paris sitzen. Und da der große Ansatz wäre, dass man diese beiden die Richtlinien, also die USITS und die AFMD, Stichwort dazwischen, USITS ist eine sehr alte Richtlinie, die auch noch gar nicht lamfalisiert ist. Das ist jetzt ein schöner Ausdruck. Dieser soll noch nicht auf diese neuen...
Von
Lamfalussy, ist ein Italiener gewesen, ist lange her. Aber die ist noch nicht darauf ausgerichtet, allen Punkten auf die neue Welt mit den europäischen Aufsichtsbehörden, diese Level 2 und Level 3. Das wäre das Schönste, wenn man alles zusammen machen würde. Dann gäbe es auch nur noch einen Bereich. Weiterhin müsste man dann die AFMD für den Retail öffnen. Das wäre auch richtig. Jetzt macht das ja jeder national so ein bisschen. Und damit gibt es aber keine Pässe. Und der dritte Ansatz wäre noch, dass man hat ein Passporting, so nennt sich das ja für den Vertrieb schon immer. Jetzt auch für die Management Company in ein paar Jahren. Aber nicht für Depotbanken. Verwahrstellen. Und das wäre ja eigentlich richtig, zu vervollständigen, das auch für Verwahrstellen zu machen. Das wäre sicher, dass dann für jeder Level Playing wäre dann viel da gewesen und kein Goldplating, alles diese schönen Anglizismen, die da benutzt werden, aber also dann wäre tatsächlich der gleiche Wettbewerb da. Glaube aber nicht, dass man, außer Frankreich möchte das, ansonsten glaube ich nicht, dass die Kommission diesen großen Wurf machen wird, weil natürlich der Nachteil ist, es dauert ewig, bis sowas dann verabschiedet wird. Und deswegen wird es wahrscheinlich eher eine kleine Novelle geben. Aber entscheidend ist, was Deutschland eigentlich will. Das müssten sie jetzt unterbringen. Sowohl die politische Ebene, aber eben auch die Branche. Weil man kann nicht warten, bis Frankreich sich verewigt hat und der Entwurf draußen ist, dann ist es zu spät. Dann darf man auch nicht vergessen, das Europäische Parlament hat einen wesentlich größeren Einfluss. Das ist aus demokratischen Gesichtspunkten sicher auch richtig. Hat aber manche bei der AFMD, gerade die Private Equity Leute, doch entsetzt, was da später noch alles reingekommen ist, was am Anfang gar nicht drin war. Ja, dann vielleicht Übergang national. Also wenn man so rechnet, 3 bis 5 Jahre, wenn es eine Richtlinie ist, da hat man ja noch 2 Jahre zum Umsetzen. Also 3 bis 4 Jahre jetzt zu warten, glaube ich, ist zu lang. Man muss einfach jetzt sehen, ob man nicht national auch schon eine Regelung machen muss, wo man erkannt hat, na, da sind Schwächen. Eine der Schwächen ist sicher diese Abgrenzung, was fällt denn eigentlich da rein, was fällt nicht rein. Gut, das ist EU vorgegeben, aber man hat ja inzwischen auch dazugelernt. Auch die BaFin hat sich am Anfang mit diesem neuen Sektoren schwer getan. Ich glaube, sie tun sich immer noch ein bisschen schwer, weil sie eben vom Wertpapiersektor kamen und diese andere Materie ihnen doch etwas fremd ist. Und dann natürlich immer menschlich versuchen, das alles nach Wertpapier-Gesichtspunkten zu sehen, obwohl es nun mal andere Produkte sind. Dann muss man auch, keiner will das Wort mehr hören, aber die Digitalisierung geht auch bei der Branche, wird nicht vorbeigehen. Und da muss man gucken, ob eigentlich alle Vehikel noch die richtigen sind oder ob man da das mehr öffnen muss. Um es konkreter zu machen, ein Beispiel ist für diese neuen Sektor, Private Equity, Venture Capital und diese, sagen wir mal, ehemaligen Schiffsfonds und die geschlossenen Fonds, Immobilienfonds, die haben die Vorgabe, die dürfen das nur in einer GmbH und Co. KG, also einer KG machen. Das war damals auch so gewollt, einmal steuerlich. Und das hat sich aber alles erledigt, weil es ein vollkommen neues, anderes Steuerrecht gibt. Und das hat den Nachteil, so ein KG, eine Übertragung ist doch sehr aufwendig. Wenn man die digitalisieren will und Tokenisierung, ein Token einführen will, ist das mit einem Sondervermögen, was auch jeder kennt und auch viel übersichtlicher ist, sicher besser möglich. Also das sind so Gesichtspunkte, die man vielleicht sich jetzt vorher schon mal angucken muss. Dann muss man vielleicht auch als Stichwort nennen, das wird jetzt die Branche vielleicht teilweise entsetzen, aber auch darum, man muss sich ja damit beschäftigen, ist die Frage, ob ein Staatsfonds kommen wird. In Kleinform gibt es ihn ja schon. Ich nenne ihn jetzt mal den Atomfonds, der heißt natürlich anders, aber damit die Leute wissen, was gemeint ist, da liegen ungefähr 20 Milliarden drin, damit soll das die Spätfolgen des Atomausstiegs finanziert werden. Vielleicht gibt es ja auch mal wieder einen Atomeinstieg, aber das lassen wir mal jetzt weg. Und der läuft im Moment sehr gut. Ja, der ist, weil er eben sich mal öffnet, die Leute, die da sitzen, haben sie scheinbar gut ausgesucht, die eben nicht mehr nach dieser alten Philosophie gehen, ich nehme Staatsanleihen und dann läuft schon alles. Das, so war die Welt früher, das war relativ einfach, hätte ich auch so 10 Milliarden verwalten können. Die Welt ist aber nicht mehr so. Und da muss man sehen, ob nicht, gerade nachdem auch Riester nun doch ziemlich versagt hat, ob da nicht was in dem Sektor kommt. Und das wäre alles ein Aufhänger, den man international jetzt schon vorgreifen könnte.
Versuchen wir mal zum Schluss so ein kleines Fazit da vielleicht auch. Viele von denen, die zuhören, empfinden die Regulierung meistens als eine Last, der sie sich beugen müssen, die ihnen das Leben schwer macht. Als jemand, der Teil des Regulators war, vielleicht kannst du dir eine oder andere Perspektive mitliefern, dass man die Regulierung vielleicht mit anderen Augen sieht. Ich fand es interessant, bei Tacheles, du warst ja auch dabei, haben wir über das Thema Regulierung bei der Disruption gesprochen. Und interessanterweise wurde da ja von Thomas Richter auch unterstrichen, dass die Regulierung eigentlich auch einen gewissen Burggraben um die Finanzindustrie herum in der Vergangenheit dargestellt hat, weshalb große Technologiekonzerne sich bisher nicht so einfach haben in der Finanzindustrie ausweiten können. Aber vielleicht mal noch aus dem Blickwinkel des Regulators selbst, was kann man denen mit als den Weg geben, die Regulierung immer nur als Last empfinden?
Ja, der Vorteil ist sicher, dass es eine klare und für alle gleiche Behandlung gibt, also richtige Vorgaben. Für, wenn es europaweit ist, ist das Beispiel, was ja wirklich immer als Leuchtbild gilt, sind die UCITS. Die waren ja auch Jahrzehnte ein Exportschlager. Inzwischen fangen auch die Asiaten an, selber was aufzulegen. Aber das war ja das Musterbeispiel, weil man eben diese Verwahrstelle hatte. Ja gut, da gab es einen Herrn da aus USA, der das trotzdem hingekriegt hat, Milliarden in den Sand zu setzen. Aber das war, weil da die Aufsicht nicht aufgepasst hat, nach meiner Einschätzung, weil die Verwahrstelle auch von seinem Schwiegersohn mit betreut wurde. Dann geht das natürlich nicht gut. Aber ansonsten geht es gut, wenn eben die Assets woanders liegen, als der sie verwaltet. Das ist so ein Beispiel. Und gerade auch hier in Deutschland, ohne jemand hier zu nahe zu treten, hat ja eben diesen genannt, der diese Hotels da aufgelegt hat. Aber dann gab es ja auch andere, die Schiffsfonds. Das war natürlich, führte dazu, dass ja erstmal 30% Weichkosten da waren. Nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für die andere, die sich da bedient haben. Und bis das mal wieder verdient ist, kann man hier ausrechnen. Da können auch die Steuervorteile noch mag es ein paar Prozent sein, aber ich brauche ja mindestens 3 Jahre mal, bevor ich mal das erste Mal eine Rendite bekommen kann. Und diese Regelung kann man natürlich durch eine vernünftige Regulierung hinbekommen. Es kann natürlich sein, dass überreguliert wird. Klar, das ist aber immer in so Phasen. Da gibt es mal wieder Deregulierung, als ich anfing in diesem Sektor, ja, 2001, war es Deregulierung. Da haben zum Beispiel die Hedgefonds in Deutschland eingeführt. Will der damalige Minister Eichel nicht mehr hören. Ist aber so gewesen. Aber das war ja positiv, die wurden endlich mal reguliert. Dann vorher waren sie unreguliert und da wurde in Deutschland alles über Zertifikate abgebildet. Es gab ja mal Zeiten, da hat eine Commerzbank, das ist noch der Golden Dastand, ich glaube 50 Zertifikate die Woche rausgeschmissen. Und was die Zertifikate nachher angestellt haben, hat man ja gesehen. Also deswegen kann manches Mal Regulierung schon ganz vernünftig sein.
Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, was könnte deine Literaturempfehlung zum Schluss sein. Jetzt gibt es ja dieses alte Sprichwort, ein Blick ins Gesetz hilft. Also wir schlagen als allererstes mal vor, dass man vielleicht das KGB, wenn man davon betroffen ist, auch mal reinschaut. Aber was mir noch eingefallen ist, bevor du was sagst, du hast ja dir die Zeit, bevor du zu uns gekommen bist, damit vertrieben, unter anderem auch in einem Private Equity Buch mitzuwirken. Vielleicht sagst du dazu gar noch was.
Ja, das also ein Blick ins Gesetz, klar, das hat man immer schon als Student gehört, das sei sehr vorteilhaft. Das ist jetzt ein bisschen despektierlich, ist natürlich sehr lang. Aber wer sich mit der Materie beschäftigt, kann sich auch Teile aussuchen. Das ist ja so aufgebaut, dass man nicht alles lesen muss. Dann gibt es inzwischen eine Unzahl, aber doch eine ganze Menge von Kommentaren. Ob die teilweise voneinander abschreiben, lasse ich mal, weil da mein Name nicht mit draufsteht. Ich habe das nie gemacht, mit der Herausgeber mitgemacht habe, ist ein Handbuch, ja, für Private Equity. Warum? Weil es auf diesem Sektor gar nichts gibt und es da so besonders schwierig ist, weil da viele Sachen mit eingreifen, weil da die steuerliche Regelung sehr komplex ist. Das führt aber dazu, dass in Deutschland zum Beispiel kaum Private Equity Häuser sind. Die sind alle in Luxemburg. Und das ist ja im Moment sehr schade. Inzwischen hat ja auch die Politik das erkannt und machen ja jetzt neue Sachen, dass man versucht, die Leute hier, die Startups, die dann eben die Marktreife erreichen, dass sie das nicht alles in den USA machen, sondern die Marktreife auch hier entsteht. Also in der Beziehung, glaube ich, gibt es genug. Und wenn dann einer meint, das sei ihm alles zu schwierig, kann er sich ja auch nochmal an uns wenden und vielleicht kann man ihm da helfen.
Das ist ein guter Punkt. Normalerweise entlasse ich die Leute immer aus der Sendung und man sieht sie dann auch lange Zeit nicht mehr und man spricht sie dann vielleicht auch lange Zeit nicht mehr. Bei dir ist das anders. Die sehen wir regelmäßig und das heißt, von dieser Stelle sei auch gesagt, wer da Ideen, aber auch Fragen zu entsprechendem juristischen Hintergrund der Fondswelt hat, kann sich gerne an uns wenden. Dein Sachverstand ist jetzt hier mit tätig. Und deshalb, ich danke dir, dass du uns so ein bisschen mehr das KAGB hier näher gebracht hast. Ich würde den Zuschauern noch hinweisen wollen darauf, dass man sich unter der E-Mail-Adresse podcast@fondgedanken.de auch Anregungen zu dieser Sendung stiften kann, beziehungsweise Vorschläge für zukünftige, was wir vielleicht mal hier gemeinschaftlich, der Uwe und ich, auch zum Thema Investmentfonds, Recht und Regulierung vielleicht mal thematisieren sollten. Und ansonsten verabschiede ich mich hier aus dem ABC-Tower, wie immer, mit einem kölschen Tschö.